Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich stehe überwältigt hier. Also das mit dem Wetter, da könnt ihr nichts dafür, dass es so schön geworden ist, hier anzukommen. Aber ich stehe hier in diesem frisch renovierten Haus, glaube ich, zum ersten Mal, seitdem es wirklich fertig ist. Und habe die ersten Minuten des Gottesdienstes hier genossen und habe gedacht, Hammer, das ist schön geworden. Aber das ist vor allem auch gut geworden. Mein Bauingenieurherz hüpft hier. Also es ist alles so schön klar. Und dann hast du gerade den Bibeltext gelesen und es lädt alles ein, die Augen zuzumachen, nichts lenkt einen ab und einfach diesem Text zu folgen. Und ich habe gedacht, es braucht mich fast nicht mehr. Jetzt, also diese Geschichte lebt in einem quasi. Ich finde das eine total spannende Geschichte, die wir da gerade gehört haben. Und die war ganz schön lang. Und trotzdem, finde ich, hat man das Gefühl, das nimmt man gerne mit. Man ist eingeladen, den Teil danach auch noch direkt dazu zu lesen. Kann man gerne mal heute Nachmittag machen. Das ist alles, das lohnt sich. Es ist, ich verrate euch was, nur ein ganz kleiner Text, ein ganz kleiner Teil aus dieser Geschichte überhaupt als Predigtext vorgeschlagen. Und das nicht mal für heute. Aber ich kann das nicht. Ich finde, diese Geschichte kann man nicht zerpflücken. Und wie gesagt, ich würde am liebsten auch noch den hinteren Teil damit dazu nehmen, den wir jetzt noch gar nicht gehört haben. Dann wird es aber ganz schön lang. Und da müsst ihr mich mal ein andermal einladen. Wie dem auch sei, ich hoffe, ich kann ein bisschen was von der Faszination, die diese Geschichte bei mir auslöst, mit Ihnen teilen. Weil je tiefer man in diese Geschichte einsteigt, desto faszinierender wird sie, glaube ich. Weil wir Grundsätzliches über ein Leben mit Gott erfahren. Dinge, die uns auch heute noch bereichern können. Diese Geschichte, die beginnt mit einem persönlichen Drama, das fast nicht erwähnt wird und aus dem eine ganz tiefe Segensgeschichte entsteht. Selbst am Rand dieser Geschichte passiert Großartiges. Das ist was, das könnte mich betreffen, etwas mit mir zu tun haben. Wir lesen von einem diplomatischen Zwischenfall. Das begegnet uns in unserer Welt heute so häufig, möchte ich fast denken. Wir lesen von einem diplomatischen Zwischenfall, der fast die gesamte Geschichte über im Raum steht. Und dabei erahnen wir, wie angespannt die Situation im Verhältnis zwischen zwei Staaten oder zwei Parteien oder Religionen sein kann. Manches wirft vielleicht auch auf unser Miteinander ein bisschen mehr Licht und sorgt für mehr Klarheit. Und wir entdecken was von der Dramatik, wenn Menschen den wahren Gott entdecken und das so überhaupt nicht in ihr Leben passen will. Das ist spannend, denn bis heute krempelt Gott Lebenspläne um, wenn Menschen ihn für ihr Leben entdecken. Und wie er das tut, davon sehen wir hier was. Das alles steckt in dieser Geschichte, obwohl sie so weit von unserer Lebenswelt entfernt zu sein scheint. Und doch kommt diese Begebenheit uns manchmal näher, als wir ahnen. Ich möchte uns gerne einladen, unser Leben neben diese Geschichte zu stellen und zu sehen, was die eine mit dem anderen zu tun hat. Da ist zunächst dieses kleine Mädchen, das in dieser großen Geschichte nur eine ganz kleine, aber eine ganz entscheidende Rolle spielt. Sie ist das Drama am Rand. Ihre Geschichte ist nur angedeutet, aber diese Andeutungen verraten viel über das Verhältnis zwischen zwei benachbarten Königreichen, zwischen Aram und Israel. Und dieses Mädchen spielt eine ganz entscheidende Rolle dabei. In dieser Geschichte, die Gott mit den beiden Parteien schreibt. Fast in der gesamten Frühzeit des Staates Israels sind die Aramäer ein ernstzunehmender Widerpart, wenn nicht vielleicht sogar der Widerpart. Kriegsleute der Aramäer fallen in Israel ein, entführen und versklaven ein Mädchen. Da hängt das Schicksal eines Menschenlebens dran. Das alles wird uns fast so selbstverständlich berichtet, dass wir annehmen müssten, das wäre Alltag. Es ist Normalfall. So sind die bisherigen Beziehungen zwischen diesen Staaten. Keiner ist zwingend überlegen. Für einen offenen Krieg reicht es nicht. Aber so mit feinen Nadelstichen trifft man sich doch empfindlich. Kurz einfallen, ein Mädchen entführen, sie als Sklavin halten, wenigstens in der Grenzregion für Schrecken sorgen, dass das Einfluss auf einen menschlichen Lebenslauf hat, das scheint dabei fast nebensächlich. Manches lässt Gott zu und wir verstehen nicht, warum. Diese Entscheidung, diese Entführung lässt eine Familie in Ungewissheit und Sorge zurück. Und vielleicht, wahrscheinlich sogar, erfährt die Familie nie, wie es ihrer Tochter im weiteren Verlauf des Lebens ergeht. Aber so wie uns Israels Beziehung zu Gott geschildert wird, so lässt sich vermuten, dass viele Gebete so ein Schicksal begleiten. Und Gott sei Dank, wir haben einen Gott, der mitgeht, auch in die Katastrophe. Und unser Gott kann auch die dunkelsten Ecken einer Lebensgeschichte ausleuchten und erhellen. Dieses Mädchen hätte es schlechter treffen können. Das zeigt zumindest ihre mitfühlende Reaktion auf die Krankheit ihres Herrn. Ein kleines Mädchen wird unbewusst zum Missionar, weil sie ihre Herkunft nicht vergisst. Das, was sie selbst aus ihrem früheren Lebensbereich mitbringt, an Anschauung, an Erfahrung, an Glaubensüberzeugung, das unterbreitet sie ihren Herren. Und in den Worten des Mädchens spricht nur Vertrauen. Kein vielleicht und auch kein verbittertes, das geschieht ihr eigentlich ganz recht. Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da klingt schon ein bisschen was an von dem, was erst im Neuen Testament unübersehbar wird. Gott wünscht sich für alle Menschen das Heil. Gott will allen Menschen, allen Völkern begegnen und ihnen gut tun. Und das geschieht eben durch Israel. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Das sind Worte aus dem Mund von Jesus. Und das ist nichts Neues, das klingt unter anderem hier schon an. Gott zieht im Geheimen seine Fäden. Aus einem räuberischen Einfall in das Gebiet von Israel kommt es zu einer heilvollen Auswirkung. Eine Verschleppte wird zur Segensträgerin in einer fremden Kultur. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Wer hätte gedacht, dass das passiert? Wer hätte das gedacht, ich bin ein Missionar, da wo ich meine Glaubensüberzeugung behalte, sichtbar behalte, da ist Gott durch mich am Werk. Das ist keine große Sache. Das ist keine Leistung. Ich lebe meine Glaubensüberzeugung. Ich lebe sie einfach weiter. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Darüber kann ich jetzt verbittert werden oder ich kann meine Glaubensüberzeugung zur Entfaltung kommen lassen und auch in der Katastrophe gewiss sein, dass Gott Gutes im Sinn hat. Gott aber gedenkt es gut zu machen und ich bin ein Teil davon, wie Gott seinen Plan verwirklicht. Und dann kommen wir zum zweiten Teil dieser Geschichte. Hilfe, ein diplomatischer Zwischenfall droht. So ist das in einem Leben mit Gott, da wo mein Glaube anfängt, sich über meine Grenzen hinaus auszubreiten. Da wo Gott auch anfängt, durch mein Leben auch in das Leben von anderen zu reden und zu wirken, da drohen diplomatische Zwischenfälle. So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Komisch, Briefe schreiben ist nicht immer eine gute Idee, glaube ich. Wenn das Verhältnis schon angespannt ist, dann ist es vielleicht nicht gut, zu viel Briefe zu schreiben. Der Brief soll erklären, warum der Feldherr feindliches Gebiet betritt, aber er löst Irritationen aus. Es fehlen wichtige Informationen. Man trifft auf die falschen Ansprechpartner und im Grunde passiert genau das, was nicht passieren soll. Der König von Israel weiß nichts von dem Mädchen und von dem ehrlichen und gut gemeinten Rat, von der missionarischen Aktion. Und genau genommen sollte Naaman eigentlich auch zu Elisa, dem Propheten. Aber der König von Aram schickt ihn erstmal zu seinem Gegenüber. Was er nicht weiß, der König von Israel ist der falsche Ansprechpartner. Und so muss dieser das Ganze als eine politisch motivierte Provokation auffassen. Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich soll den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. So entstehen Missverständnisse. Der Brief hat genau das Gegenteil sagen wollen. Nicht, dass du denkst, wir suchen Streit, wir erhoffen uns Hilfe. Aber in Israel sind die Machtverhältnisse anders. Das muss offensichtlich auch dem König immer wieder gesagt werden. Wenn dieses Wunder in die Hände des Königs gelegt wäre, dann würde darin nicht Gottes Kraft sichtbar. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gottes Kraft kommt in dem Schwachen zur Vollendung. Man muss nicht zum politischen Machthaber, zum König, um Gottes Macht zu entdecken. Ein Mädchen, eine Sklavin verweist auf die Kraft Gottes und es liegt nicht in der Verfügungsgewalt des Königs. Wer Erfahrung mit dem lebendigen Gott machen will, der muss wissen, wo das möglich ist. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Gott treibt sie sogar noch auf die Spitze, nicht mal in die Verfügungsgewalt des Propheten ist das Wunder gelegt. Ein Gehilfe von Gottes Helfer kommt. Und wieder droht diese Situation zu eskalieren. Das ist ein Skandal. Weiß der denn nicht, wer ich bin, mit wem er es zu tun hat? Hier steht der erfolgreiche Feldherr der Aramäer und ihr begegnet mir mit einer Aushilfskraft. Ist das euer Ernst? Und dann gibt es nicht mal ein Spektakel, sondern einfach nur ein Geh dich doch mal waschen im Dreckwasser. Was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Und da begegnet uns der Humor Gottes. Ich gebe die Frage einfach mal zurück. Also Gott sagt, ich gebe die Frage einfach mal zurück. Was glaubt ihr eigentlich, wer er ist? Natürlich ist das kein Gespräch auf Augenhöhe. Da steht Gottes Kraft gegenüber. Er steht Gottes Kraft gegenüber. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig und jetzt geh dich waschen. Waschung war eine bekannte Form, um kultische Reinheit wieder zu erlangen. Das ist was Naaman überhaupt nicht will. Aber hier wird körperliche Genesung mit einer Gesundung der Gottesbeziehung verbunden. Naaman stellt sich damit unter Gottes Lebensführung. 7-mal untertauchen. 7-mal, das hat was Vollkommenes. Und untertauchen steht symbolisch für eine Erneuerung. Vollkommene Erneuerung. Vollkommene Neuschöpfung. Das ist das, was Gott Naaman anbietet. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Naaman wollte Heilung. Gott bietet mehr. Gott bietet Shalom, ganzheitliche Heilung. Heil, das geht unter die Haut, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wären die Untergebenen von Naaman diesmal nicht da gewesen, Naaman hätte auf dem Absatz kehrt gemacht. Alles hätte er gemacht, mit allem hätte er bezahlt, jede Mutprobe hätte er als Herausforderung angenommen. Aber Hingabe, so eine unwürdige Haltung, so eine unwürdige Handlung, aber unter dem geht's nicht. Wir müssen uns ganz unter Gott stellen, müssen seine Gnade in Anspruch nehmen, sonst entziehen wir uns der Möglichkeit, Gott zu erleben. Wenn wir uns nicht ganz unter Gott stellen, dann erleben wir höchstens unseren Glaubensmut. Und dann sind wir noch so viel zu sehr bei uns selber. Und jetzt geschieht das Wunder. Und jede natürliche Erklärung ist ausgeschlossen. Wenn sich jetzt andere Kranke in den Jordan stürzen, werden die wahrscheinlich keine Hilfe erfahren. Nicht der Fluss macht Naaman gesund, nicht das Wasser und auch kein komischer Badezusatz. Der letztendliche Glaube, also sein gehorsames Vertrauen in Gottes Wort und Willen, der letztliche Glaube ist es, an den die Heilung gebunden ist, an den das Heil gebunden ist. Letztlich wird Naaman rein und das meint was Ganzheitliches. Naaman kommt zu der Erkenntnis, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. Und wir merken, da ist ein Leben wieder ins Reine gekommen. Da ist eine Beziehung zu Gott wieder hergestellt, gesucht und gefunden. Halleluja! Und jetzt entdecken wir was von der Dramatik, wenn Menschen den wahren Gott entdecken und das so überhaupt nicht ins bisherige Leben passt. Das Problem, Staat und Kirche, beziehungsweise Religion und Politik waren aufs Engste miteinander verwoben. Und ganz selbstverständlich hatten hohe Staatsbeamte auch religiöse Aufgaben zu erfüllen. Und als oberster Militär hat auch Naaman eine wichtige Rolle dabei. Wie aber kann Naaman sich jetzt verhalten, wo er doch die Nichtigkeit aller anderen Götter erkannt hat und die Einzigartigkeit Gottes erfahren hat? Gewissensmäßig hat Naaman das Problem, diesen religiösen Spagat, längst erkannt. Und an der Stelle öffnet sich was, was wir, glaube ich, heute einen seelsorgerlichen Sonderfall nennen müssen. Elisa verlangt nicht den radikalen Rückzug aus der heidnischen Welt. Da kannst du leider nicht wieder hin zurück. Naamans klare Einsicht und sein eindeutiges Bekenntnis vor Elisa lassen es möglich erscheinen, auch weiterhin sein Amt im heidnischen Land auszuüben. Aber Achtung, an dieser Stelle wird man aus neutestamentlicher Sicht grundsätzlich anders raten müssen. Jesus sagt, man kann nicht zwei Herren dienen. Und doch mag es Lebenssituationen geben, in denen ein Dispens, also eine amtliche Befreiung von einem Gebot, eine Ausnahmegenehmigung, wie Elisa eine erteilt, seelsorgerlich verantwortbar, vielleicht sogar unumgänglich ist. Aber das kann man sich nicht selber zusprechen. Das braucht die geistliche und die seelsorgerliche Reflexion. Naaman fragt den Propheten, wie kriege ich das denn wieder unter die Füße? Ich will ja gar keinen anderen Gott mehr anbeten. Ich will das unter die Füße bekommen und deshalb würde ich gerne Fußboden mitnehmen. Ein klares Bekenntnis, ein symbolischer Akt. Und Naamans klare Einsicht und sein eindeutiges Bekenntnis vor Elisa lassen es möglich erscheinen, auch weiterhin sein Amt in diesem heidnischen Land auszuüben. Einzig er selbst kann sich von diesem Problem nicht freisprechen. Aber so kommt es, dass der seelsorgerlich handelnde Prophet den in seinem Innersten veränderten Offizier mit dem umfassenden Friedensgruß entlassen kann. Geh in Frieden, das heißt in einem uneingeschränkt guten Verhältnis zu unserem Gott. Das ist spannend. Gott krempelt heute Lebenspläne um, wenn Menschen ihn für ihr Leben entdecken. Und wie er das tut, davon sehen wir hier was. Da, wo ich meine Glaubensüberzeugung behalte, sichtbar behalte, da ist Gott durch mich am Werk. Ist mir das bewusst? Ist mir bewusst, dass ich so an der Umsetzung von Gottes Plan mitwirke? Wer Erfahrung mit dem lebendigen Gott machen will, der muss wissen, wo das möglich ist. Das hat was mit Hingabe und Unterordnung zu tun. Bin ich dazu bereit? Gott macht ein Leben heil. Heil ist viel ganzheitlicher, viel mehr als nur Heilung. Wäre mir im Zweifel mein Heil auch wichtiger als meine Heilung? Wie bekomme ich es unter die Füße, meinen Glauben sichtbar zu leben und mich, wo es nötig ist, von meinen bisherigen Überzeugungen abzugrenzen? Wie passe ich auf, dass der seelsorgerliche Sonderfall nicht zur Regel wird, sondern meine Glaubensüberzeugung unterstützt? Gott krempelt bis heute Lebenspläne um, wenn Menschen ihn für ihr Leben entdecken. Wie er das tut, bleibt spannend und bleibt faszinierend. Amen.